Ja, einen schönen guten Morgen zusammen. Ich wünsche euch zuerst mal ein gutes und gesegnetes neues Jahr von mir mal. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei so einem Jahreswechsel wird einem eigentlich immer mehr bewusst, wie die Zeit vergeht. Schon die Zahl 2018 ist für mich irgendwie so eine Zahl, wo man denkt, erstmal, boah, Wahnsinn. So als ich so 10, 12 Jahre alt war, da haben wir mal gedacht, ja so 2000, 2010, 2020, das ist ja ewig, das ist ja noch ewig. Und jetzt wissen wir schon, wo wir sind. Also die Jahreszahlen sind schon sehr nah und grausam auch schon geworden. Also die Zeit geht voran. Desto älter man wird, umso schneller geht's, sagt man. Obwohl die Zeit eigentlich immer gleich, eigentlich konstant vorbeigeht. Ja, wir sind jetzt eine Woche im neuen Jahr und man hat so den Eindruck, irgendwie so ein neues Jahr ist so eine neue Dimension, so ein neuer Abschnitt, wo man einfach reinschlittern und wie fast jedes Jahr stellen wir uns die Frage, bleibt eigentlich alles so, wie es ist? Oder was soll sich ändern? Wenn ja, was soll sich ändern? Und immer wieder, jedes Jahr kommt es, die guten Vorsätze, von denen ich eigentlich wenig halte. Das heißt, das Thema, das wir heute haben, könnt ihr jetzt für das ganze Jahr euch vornehmen. Könnt ihr aber auch bloß für die nächste Woche. Besser wäre es, wenn ihr es euch vielleicht für das ganze Jahr vornehmen würdet. Als Sprungbrett in diese Predigt lese ich Kolosser 4, Vers 5. Da steht, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die rechte Zeit aus. Also wir haben viel Zeit vor uns. Und hier steht, kauft die rechte Zeit aus. In der Hoffnung für alle, da steht, lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind. Und macht aus jeder Situation das Beste. Wir werden wieder dieses Jahr Kontakte haben zu Menschen. Und dann heißt es, ja, was machen wir aus dieser Situation, wenn wir mit Menschen in Kontakt kommen, wenn wir vielleicht auch mit ihnen reden, dass wir einfach klug und in Weisheit mit ihnen reden. Im Vers 6 heißt es dann, redet freundlich und klar mit ihnen, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen am besten antworten sollt. Oder in der Elberfelder, euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, was ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Der eine wird jetzt sagen, ja, der Geist wird es mir schon zeigen, was ich zu sagen habe. So hat es auch Jesus einmal gesagt. Aber er hat eigentlich in dem Zusammenhang gemeint, wenn wir vor Gericht stehen, zum Beispiel in Verfolgung, dann wird uns Gott die Worte geben. Aber wenn wir mit Menschen reden, dann brauchen wir mehrere Dinge, nämlich den Heiligen Geist natürlich, aber auch eine Gottesbeziehung zum Herrn. Und auch Bibelkenntnis. Und das kommt uns nicht einfach bloß zugeflogen. Manche denken, das kommt irgendwie wie die Luft zum Atmen uns zugeflogen. Da heißt es, daran zu arbeiten, darin praktisch zu leben, täglich zu forschen, auswendig lernen und auch Glaubenserfahrung machen. Deshalb ist es wichtig, dass wir auch eine gute Gottesbeziehung haben und an ihr arbeiten. Die Eheschließung ist auch nicht das Ende der Ehe, sondern es fängt erst an und jeder Tag neu muss neu dran gearbeitet werden. Und genauso ist es auch mit der Beziehung zum Herrn. Wenn wir dran arbeiten, wird auch etwas Gutes dabei rauskommen. Und unsere Mitmenschen werden es merken, dass an uns etwas anders ist als bei anderen, die den Herrn nicht haben. Soll zumindest so sein. Das Thema heute, wie wir Gottes Weisheit in unserem Leben verankern können. Oder anders gesagt, was ist eigentlich weise vor Gott für dieses neue Jahr 2018? Und ich habe drei Punkte, wo ich denke, dass es wirklich ganz wichtige Pfeiler auch sind für unser Glaubensleben. Der erste Punkt, der uns zeigt, was ist eigentlich weise vor Gott? Gott fürchten. Bevor wir diesen Punkt erstmal lesen, geh einfach auch mal davon aus, grundsätzlich, dass diejenigen, bevor wir diesen ersten Punkt gehen, dass diejenigen wirklich auch den Herrn Jesus schon im Herzen haben, dass sie den Herrn Jesus schon in ihrem Herzen aufgenommen haben und mit ihm leben. Sprüche 1, Vers 7, da steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Also die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. In der Hoffnung für alle heißt, alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Nur ein Dummkopf lehnt Lebensweisheit und Selbstbeherrschung ab. Also hier steht Ehrfurcht vor Gott, Lebensweisheit, Selbstbeherrschung oder Furcht, Weisheit und Zucht. Das sind hier die Schlüsselworte. Worte, die eigentlich in unserer Gesellschaft eher Unwörter sind. Die will man eigentlich gar nicht mehr so hören. Zucht, ja, Furcht. Ja, wer fürchtet heute noch Gott, wenn wir so auf die Straßen gehen? Wer fürchtet heute noch Gott? Sie fürchten eher ihren Chef, als dass sie Gott fürchten. Oder wer hört heute noch auf Gott? Wer lässt sich von ihm noch was sagen? In der Bibel ist es nicht so. Schon allein in den Sprüchen kommt die Wendung Furcht des Herrn 15 Mal vor. Nur in den Sprüchen. Und hier steht sogar, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Salomo möchte damit sagen, außerhalb dieser Gottesfurcht gibt es eigentlich keine Weisheit. Alles, was vorher in meinem Leben war, ohne dass ich Gott gefürchtet habe, war eine Sache für Narren, für Toren. Ich war ein Dummkopf. Und das stimmt wirklich. Manche Menschen leisten ja wirklich Großartiges. Man kommt manchmal aus dem Staunen nicht heraus, was manche Menschen können und was manche Menschen so auf die Füße stellen. Und es ist nicht ungeistlich, solche Dinge auch anzuerkennen, dass manche wirklich viele Dinge können und viele Dinge einfach geleistet haben und leisten. Aber wenn das alles ist, ohne Gott mit einzubeziehen und zu wissen, es gibt noch Wichtigeres, dann ist alles nur Schall und Rauch und letztlich umsonst. Die Furcht des Herrn bedeutet, es steht jemand über unserem Leben, der größer ist und uns den wahren Sinn für unser Leben gibt. Er ist allmächtig, er ist heilig, er ist vollkommen. Allgegenwärtig. Ja, es ist auch wichtig, dass hier steht, dass die Furcht des Herrn der Anfang der Erkenntnis ist. Anfang ist hier ein wichtiges Wort. Der Schreiber Salomo möchte uns damit sagen, das Leben fängt geistlich gesehen eigentlich erst an. Das Dummkopfsein hat eigentlich ein Ende. Du bist kein Narr und kein Tor mehr. Narren und Toren sind ja Menschen in der Bibel, die keinen Blick für geistliche Realitäten haben. Die alles, was mit Glauben zu tun hat, ins Lächerliche ziehen oder es als fanatisch abstempeln. Praktisch gesehen ist eigentlich der ein Narr, der Weihnachten gefeiert hat, ohne das Geburtstagskind. Eine komische Geburtstagsfeier, ohne das Geburtstagskind. oder? Doof eigentlich, oder? Wie der Uli das gesagt hat an Weihnachten. Doof, ohne das Geburtstagskind Weihnachten zu feiern. Ein Narr wird auch bezeichnet als ein Mensch, der alles bereit ist zu hören, aber es nicht glauben will. Ja, vielleicht hörst du das Wort schon seit Jahren und hast es eigentlich noch nie in dein Herz aufgenommen. Die genaue Wortbedeutung ist Ehrfurcht vor Gott haben, ihn zu achten, ihn anzuerkennen als den heiligen und gerechten und allmächtigen Gott. Ein Vater sagte einmal zu seinem Sohn, Sohn, fürchte Gott, damit dein Leben furchtlos sei. Denn Gottes Furcht macht von Menschenfurcht dich frei. Ja, das stimmt. In unserer Gesellschaft, wo nicht mal Politiker, Lehrer, Eltern so geehrt werden, wie es angebracht sein sollten, ist es schwierig, sich Gott unterzuwerfen. In Jakobus 4, Vers 7 steht, so unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel. Beides gehört zusammen. Ein russischer Schriftsteller hat einmal gesagt, wo Gott nicht mehr gefürchtet wird, ist alles erlaubt. Wir können das in unserer Gesellschaft beobachten. Wenn Gott nicht mehr gefürchtet wird, ist alles erlaubt. Anders gesagt, geht man dann normalerweise dem Teufel auf den Leim. Deshalb Gott fürchten, sich ihm unterordnen und sich von ihm prägen lassen, ist die beste Medizin, dem Teufel zu widerstehen. Manfred hat es auch letzten Sonntag angesprochen. Der Teufel weiß, wenn wir Gott fürchten, hat er schon viel verloren. Dann kommt der zweite Teil des Satzes, nämlich Weisheit und Zucht. Ja, oder Zurechtweisung. Verachten nur die Narren. Welche Weisheit ist denn hier gemeint? Oder welche Weisheiten gibt es überhaupt? Es gibt eigentlich nur zwei Weisheiten. Als Überpunkte zumindest. Nämlich die göttliche Weisheit und die menschliche Weisheit. Was zeichnet die göttliche Weisheit aus? Was denkt ihr? Was gehört zur göttlichen Weisheit? Bitte? Allwissenheit, ja. Genau, das Maß aller Dinge. Genau. Was hast du gesagt? Ewigkeit, genau, die Ewigkeit wird mit einbezogen, ganz, ganz wichtig. Ja, dass man mit Gott rechnet, dass man Gott einkalkuliert, ja, dass Gott auch handelt und dass Gott auch lebt. Die menschliche Weisheit wird oft in der Philosophie zum Beispiel, im Materialismus. Gott gibt es vielleicht, aber wahrscheinlich doch nicht. Die Evolutionstheorie ist menschliche Weisheit. Der Mensch ist eigentlich das Maß aller Dinge. Dann machen sich Menschen Götter aus Händen, also Götzen. Ja, hier steht, Weisheit und Zucht, die von Gott kommt, verachten nur die Narren. Anders ausgedrückt, wir hören auf die Weisheit Gottes und lassen seine Führung zu. Und Menschen ohne Gott, die Narren, hören höchstens auf die Weisheit, die von Menschen kommt. Deshalb sind keine Narren oder seid keine Narren, Toren oder Dummköpfe, wie es in anderer Übersetzung heißt. Hört auf die Weisheit, die von Gott kommt, denn sie gereicht in die Ewigkeit, wie es Richard gerade gesagt hat. Gott kalkuliert die Ewigkeit mit ein, die Ewigkeit als Realität. Was ist noch weise vor Gott für das Jahr 2018, nachdem wir uns mit Gott fürchten beschäftigt haben, auf Gottes Wort hören. Ich lese Sprüche 2, 1 bis 6. Mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz dem Verständigen zuwendest, ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme, wenn du es suchst wie Silber und wie Schätzen, ihm nachspürst, dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Ja, in den ersten Versen wird erstmal eine Grundhaltung erwartet, wie wir vor Gott einnehmen sollen. Und danach kommt das Resultat. Quasi eine Grundentscheidung muss zuerst feststehen. Nämlich, dass wir, wie es im Vers 1 steht, Gottes Worte annehmen, dass wir seine Worte bewahren, dass wir seiner Weisheit das Ohr leihen, ja, dass wir erstmal drauf hören, ja, dass wir unser Ohr erstmal spitzen. Im Vers 2, dass das Herz der Klugheit oder den Gedanken Gottes zuneigen. Das Herz ist ja so das Zentrum unseres Denkens. Dass unser Herz den Gedanken Gottes wirklich uns zuneigt, ja, dass wir uns zuneigen zu den Gedanken Gottes. Und dass wir um Verstand und Einsicht flehen, ja. Mir wird das immer bewusst, wenn ich hier eine Predigt vorbereite. Ich denke mir, eigentlich kannst du überhaupt nichts, ja. Du bist vollkommen auf Gott angewiesen. Und ja, hier steht auch im Vers 3, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme. Wenn du es suchst wie Silber, wie Schätzen ihm nachspürst. Also wirklich um Verstand und Einsicht beten oder flehen, ja. Und aufrichtig wirklich forschen nach der Wahrheit, wie nach Schätzen. Ja, manchmal ist, was suchst du, wenn du in Google was eingibst? Das, was für dich ein Schatz ist, was du jetzt vielleicht brauchst, ja. Aber was ist für uns ein Schatz? Da verbringen manche Zeit ohne Ende. Aber was ist für uns der Schatz? Ja, ist der Schatz wirklich die Wahrheit, die vom Herrn kommt? Ja, in den ersten 4 Versen heißt, wenn du meine Reden annimmst. Und dann kommt ab dem Vers 5, dann, wenn du das von Herzen machst. Also unser Handeln ist gefragt. Wir müssen erstmal uns aufmachen, ja, unsere Ohren spitzen, unser Herz öffnen. Ja, ich kann jetzt auch viel reden, aber wenn ihr schon von Anfang an die Entscheidung getroffen habt, ist mir eigentlich egal, was der Erste sagt, dann kann ich reden, was ich will. Mal abgesehen, dass es nicht auf meine Worte ankommt. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir müssen unser Herz öffnen. Bereit sein überhaupt zu graben, ja. Wie ein Schatz, wenn wir einen Schatz suchen, ja. Wenn bei uns im Garten ein Schatz wäre, wir würden vielleicht irgendwo von einem Plan oder so, würden wir entdecken, oh, da gibt's einen Schatz. Der ist Milliarden wert. Was würden wir machen? Würden wir uns dann vom Fernseher hocken? Nee, bestimmt nicht. Würden wir sofort zum Graben anfangen, oder? Und so sollen wir auch graben, ja. Die Schätze wirklich aus dem Wort rausholen. Ja, wenn, dann. Was sind die Verheißungen, wenn wir wirklich graben, wenn wir suchen? Dann werden wir im Vers 5 die Furcht Gottes verstehen. Also Gott immer mehr kennenlernen, wie er ist, was er für Eigenschaften hat und so weiter. Wir werden Erkenntnis Gottes gewinnen. Und Ehrfurcht vor ihm haben. Und er gibt uns seine Weisheit die von Gott kommt. Auch in unserem Handeln. Wir werden weise handeln, weil wir auch die Ewigkeit mit einbeziehen, auch in unsere Entscheidungen. Denn von ihm im Vers 6 kommt Erkenntnis und Verständnis. In der Hoffnung für alle heißt, glaube ich, Wissen und Urteilskraft. Ja, zu urteilen. Ja, was ist recht vor Gott? Was ist nicht recht vor Gott? Was habe ich zu verwerfen? Was habe ich anzunehmen? Also wenn wir aufrichtig suchen, wie im Vers 4, wie nach einem kostbaren Schatz, dann wird Gott uns diese Erkenntnis und dieses Verständnis geben. Ja, und Gott erwartet eigentlich von uns ein aktives Handeln. Ja, es gibt ja auch in evangelistischen Kreisen manchmal die Sache oder die Stimme, ja, der Geist wird uns schon leiten. Ja, das kann sein, aber der Geist muss auch gefüttert werden mit den Gedanken Gottes. Das wird ja nicht einfach bloß so kommen. Deshalb ist es auch wichtig, sich Ziele zu setzen, vielleicht auch für das Jahr 2018, was das Lesen und Studieren des Wortes betrifft. Also ich habe mir zum Beispiel das Ziel gesetzt, wieder einmal in einem Jahr durch die Bibel zu kommen. Das habe ich jetzt ein paar Jahre nicht geschafft und vor Jahren habe ich es aber schon geschafft. Also es ist ein realistisches Ziel und ich weiß, dass es für mich auch gut ist, wenn ich es mache. Aber was hindert mich daran, vielleicht es nicht zu schaffen? Vielleicht hast du auch ganz andere Ziele. Vielleicht ist dein Ziel, einmal im Jahr durch das Neue Testament durchzukommen. Oder durch irgendein anderes Buch. Oder noch kleinere Ziele. Ist eigentlich egal, aber setz dir Ziele, was für dich, ihr kennt euch selber am besten, was für euch ein realistisches Ziel ist. Aber ich denke, Ziele sind sehr, sehr wichtig. Und wenn du diese Ziele hast, brauchst du auch Disziplin. Und das Resultat wird nicht ausbleiben. In Sprüche ab Vers 5 steht, wir werden die Furcht Gottes verstehen, zur Wiederholung, wir werden Erkenntnis Gottes gewinnen, er gibt uns seine Weisheit, die von Gott kommt, und wir bekommen von ihm Erkenntnis und Verständnis. Wir haben ja auch gerade gesungen in diesem Lied, Worte der Weisheit oder Worte der Liebe an dich adressiert. Da kommt auch viel vor an diesem Lied von Weisheit, die von Gott kommt. Eine zusätzliche Verheißung noch aus Jesaja 55, Vers 11. Leicht zu merken, Jesaja 55:1. Da steht, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Also das Wort wird nicht leer zurückkommen, es wird Spuren hinterlassen. Ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer, der evangelisch-lutherische Theologe, der ja im Zweiten Weltkrieg von den Nazis hingerichtet wurde und das Lied von guten Mächten wunderbar geborgen auch geschrieben hat oder gedichtet hat. Der hat immer gesagt, die Bibel kann man nicht einfach lesen wie andere Bücher. Man muss bereit sein, sie wirklich zu fragen. Nur so erschließt sie sich. Nur wenn wir die letzte Antwort von ihr erwarten, gibt sie uns. Das liegt daran, dass in der Bibel Gott zu uns redet. Und über Gott kann man eben nicht so einfach von sich aus nachdenken, sondern man muss ihn fragen. Nur wenn wir ihn suchen, antwortet er. Das ist genau das, was eigentlich hier in den Sprüchen Kapitel 2 steht, wo ich gerade gelesen habe. Ja, ich möchte damit sagen, nicht nur stures Lesen der Bibel, sondern auch Gott fragen, Herr, was willst du, was ich tun soll? Oder was willst du mir heute sagen? nicht nur Hörer oder Leser, sondern auch Täter des Wortes zu sein. Das ist letztlich das, was hier auch die Sprüche lehren. Ja, was ist noch weise vor Gott? Der dritte Punkt, der dritte Eckpfeiler, Glaube, Vertrauen auf Gott. Sprüche 3, 5 bis 7. Da steht, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Ja, der Vers 5 spricht nun unser Vertrauen auf den Herrn an. Und das ist mehr als eine theoretische Anerkennung Gottes, sondern eine Vertrautheit zu meinem Herrn, von dem ich weiß, dass er der Schöpfer des Universums ist, durch sein Wort er diese Welt oder dieses Universum erschaffen hat und der auch meinen Lebensweg ebnen will und uns zum Ziel führen möchte. Wir sollen uns in dieser Sache nicht auf unseren Verstand verlassen. Das heißt nicht, dass wir unseren Verstand an der Garderobe abgeben sollen. Da gehören eigentlich nur unsere Jacken hin. Sondern wir sollen Gott zutrauen, dass er uns Hindernisse aus dem Weg räumt. Oder auch nicht. Das kann auch sein. Und dass er uns recht leitet. Beispiel Eltern, Kinder, wer kleine Kinder hat, der weiß, dass sie Erziehung brauchen. Wie würden die Kinder vielleicht manchmal ihr Leben gestalten, wenn wir nicht da wären? Sie würden sich vielleicht nur von Süßigkeiten ernähren, würden vielleicht den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzen, anstatt ihre Hausaufgaben zu machen oder irgendwelche andere sinnvolle Dinge. Im Vers 6 steht dann, erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Also alle Führungen kommen von ihm. Aber was ist, man redet sowas ja manchmal so ganz leicht, vertraue auf den Herrn. Aber was ist, wenn dein Kind oder du selber vielleicht schwer krank wirst? Oder wenn du von heute auf morgen deine Arbeit verlierst und womöglich deine Familie ernähren musst? Können wir da noch seine Wege erkennen? Wir wissen, wie lang wir manchmal beten auch für Geschwister, die hier einen Arbeitsplatz suchen oder schwer krank sind und du hast den Eindruck, es tut sich nichts. Können wir noch seine Wege erkennen, wenn viele Steine im Weg liegen? Oder vertrauen wir da doch dann auf unseren Verstand, auf unsere Weisheit und greifen womöglich zu unbiblischen Wegen, helfen also selber ein bisschen nach? Vers 7 heißt es, nicht selbst weise zu sein, sondern weiterhin Gott zu fürchten und uns vom Bösen zu entfernen. Ich denke, das bedeutet, unbiblische Wege oder Lösungen zu suchen, die vor Gott nicht recht sind. Diese Wege sollten wir vermeiden. Die Verheißung lautet, Gott ebnet unsere Wege, wenn wir an ihm festhalten, in allen Lebenslagen, egal wie schwer sie sind. Und das kann uns natürlich auch an Grenzen bringen. Klar, wir wissen, dass manche Lebenswege wirklich schwer sind und wo es schwer fällt, vielleicht auch auf den Herrn zu vertrauen und daran festzuhalten. Aber vertrauen wir auf das, was er wirklich verheißen hat. Und ja, Gott nimmt ja immer das Beispiel mit Kindern. Kinder vertrauen blind. Ihnen gehört das Himmelreich, hat Herr Jesus gesagt. Und Kinder sind uns da manchmal Vorbild. Sie vertrauen wirklich blind auch den Eltern, weil sie wissen, die Eltern wollen das Beste für mich. Sie haben mich einfach lieb. Und so soll man auch denken, wirklich, der Herr Jesus hat uns lieb. Der ist für uns ans Kreuz gegangen und hat seine Liebe bewiesen. Warum sollte man nicht ihm vertrauen? Manchmal müssen wir das vielleicht auch schmerzlich lernen. Ohne Frage. Und das ist manchmal nicht einfach. Aber ich glaube, Gott meint's wirklich gut mit uns. Auch wenn wir mal solche Phasen vielleicht durchleben. Ja, fassen wir zusammen die Frage, die wir uns stellen. Was ist eigentlich weise vor Gott für dieses Jahr 2018? Und was ist Wandeln vor denen, die draußen sind, die hier vorbeilaufen, reinschauen, aus den Fenstern schauen, der Herr schaut öfters mal runter, beobachtet uns, oder wenn sie heute heimgeht, eure Familie, eure Bekannten, eure Arbeitskollegen und so weiter. Ja, es ist eng verknüpft mit dem, wie wir zu Gott stehen. Da möchte ich einfach an diese drei Punkte nochmal erinnern, die für die Beziehung zu unserem Gott von praktischer Bedeutung sind. Nicht theoretisch, sondern wirklich von praktischer Bedeutung ist. Nämlich, dass wir erstens Gott fürchten, ihn als den Allmächtigen anerkennen und ehren. Zweitens, dass wir auf Gott hören, sein Wort intensiv lesen und studieren, auswendig lernen, praktisch lesen, Fragen stellen, auch in unser Leben, nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes zu sein. Und drittens, dass wir auf ihn vertrauen, nicht auf unseren Verstand uns verlassen, im gewissen Sinn, wenn es unseren Denkapparat sprengt, dass wir auf allen Wegen sein Handeln sehen, wenn es auch manchmal schwer zu verstehen ist. Und wenn wir wissen, es gibt noch eine höhere Weisheit als die unsrige, denken wir dran, wir haben den weisesten Herrn, den es auf diesem Universum gibt oder in diesem Universum gibt. Ja, ich glaube, wenn diese drei Punkte in unserem Leben verankert sind, wenn diese drei Punkte verankert sind in unserem Leben, dann wird das wirklich auch in unser Leben auch fließen und auch Auswirkungen haben auf unsere Umgebung. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen für dieses neue Jahr 2018. Es wäre schön, wenn wir noch beten würden, wenn ihr vielleicht dazu aufsteht und wenn noch drei mit uns beten würden, auch für das neue Jahr.